Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und da begeben wir uns gleich ins Land der Wölfe, wie die Berliner Autorin Elsa Köster ihren neuen Roman getauft hat. Die Geschichte führt uns in eine Kleinstadt in Sachsen, wo die Wahl zum Bürgermeister ansteht. Die härtesten Konkurrenten sind parteipolitisch Grün und AfD Blau. Und was sich hier nun alles zuträgt, lassen wir uns von Elsa Köster erzählen. Sie ist unser Gast heute in der Lesart. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Elsa Köster ist gebürtige Berlinerin, eine arrivierte Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitung Freitag. Aber sie schreibt auch erfolgreich Romane. Der erste kam vor 4 Jahren heraus und an. Viel besprochen wurde Couscous mit Zimt. Und jetzt gibt es diesen neuen Roman von Elsa Köster, Im Land der Wölfe. Und gleich zu Beginn heißt es da, ich bin in Grenzlitz, Rand von Sachsen, Rand der Republik, Ende der Welt, gute Nacht. Guten Tag, Frau Köster, willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Mit diesem Satz, da lernen wir gleich die Erzählerin kennen und auch schon ihren coolen Stil. Wer spricht denn da und warum ist sie dort?
Es spricht Nana, das ist eine Coachin. Das ist ihr Job. Sie ist also in Grenzlitz, in dieser mittelgroßen Stadt am Rande von Sachsen, um zu coachen. Und zwar Katja Stötzel, die ist Bürgermeisterkandidatin von den Zukunftsgrünen. Denn die Wahlen stehen an in dieser Stadt. Und Nana ist im Internet eigentlich auf Katja Stötzel als Klimaaktivistin getroffen. War sofort begeistert von der Kraft, die diese Frau ausstrahlt, hat dann erfahren, dass sie als Zukunftsgrüne im Osten wirklich Chancen hat auf dieses Oberbürgermeisterinnenamt, aber starke Konkurrenz hat bei den Rechten. Und genau, deswegen ist Nana nach Grenzlitz, um diese Frau zu stärken.
Sehr bedrohlich geht die Handlung eigentlich los. Die Nana, die läuft abends über den Marktplatz der Kleinstadt, wo sie ankommt, auf dem angetrunkene Männer rumstehen, so hünenhaft mit gegelten und gescheiteltem Kurzhaarschnitt, so etwa so der breitschultrige Bürgermeisterkandidat der blauen Partei ist auch da. Die Szene wirkt gefährlich, wird sie jetzt vielleicht angegriffen, angepöbelt. Doch dann, Überraschung, drückt einer der Männer, eben der Bürgermeisterschaftskandidat Falk Schlosser, der Frau die Hand. Ist das so ein erzählerischer Coup, würde man das nennen. Gleich am Anfang werden also sofort die Einstellungen oder die Grundvorurteile, wenn ich da hinfahre, dann wird's gefährlich. Wollten Sie die gleich erstmal ausräumen?
Diese Erzählung, die am Anfang steht, ist ja ein bisschen Rückgriff auch auf das Ende. Und ich finde es interessant, dass Sie sagen, der rechte Bürgermeisterkandidat gibt ihr die Hand, denn es ist andersrum. Sie gibt ihm die Hand und sie fragt dann auch, warum. Ja, warum hat sie dem Bürgermeisterkandidaten die Hand gegeben, dem Rechten, mit dem sie eigentlich ja nie sprechen wollte, nie was zu tun haben wollte, den sie ja bekämpfen will. Und das ist wirklich, also das ist zentral auch für den Roman, weil Nana sich das fragt, ja, diese ja auch Nähe, die sie da spürt, einfach durch das Aufeinandertreffen, durch das räumliche Aufeinandertreffen in einer Stadt und im alltäglichen Leben auch, bringt sie durcheinander. Und genau.
Man kennt solche Stoffe natürlich aus vielen, vielen Zeitungsreportagen, ne? Also man fährt so aus der Großstadt in die Provinz und dann schildert man es. Sie sind nun Journalistin, Sie haben jetzt sich aber trotzdem dort entschieden, einen Roman zu schreiben. Warum eigentlich?
Genau deshalb. Also ich bin, genau wie Sie sagen, als Journalistin rumgefahren in die Städte, wo die AfD sehr stark geworden ist. Also vor 5 Jahren war das für mich total neu, dass diese in Teilen rechtsextreme Partei bis zu 30% hinter sich hat in den Städten. Und ich wollte mir das ansehen für eine Reportage journalistisch. Und ich bin da hingefahren, habe versucht, eine Reportage zu schreiben und habe gemerkt, ich scheitere irgendwie, weil das, was ich da erlebe, ist so vielschichtiger. Also es umfasst das alltägliche Leben der Menschen wirklich und so umwälzender, als man das journalistisch in der Reportage über die politischen Figuren, um die es da geht, fassen kann.
Mhm. Das heißt, Sie mussten gar nicht groß recherchieren, also sind Sie jetzt nicht nach Grenzlitz, ist vielleicht Görlitz oder so, könnte ja sein, gefahren und haben sich da jetzt Schützenfeste oder Feuerwehrfeste angeschaut, also das wird so geschildert, also dieser normale ja, Kleinstadtalltag.
Genau, ehrlich gesagt, das kenne ich auch aus meiner mittelgroßen Stadt oder Kleinstadt, aus der ich komme, Wilhelmshaven im Norden. Da war ich viel auf dem Land unterwegs, ja, hatte Freundinnen auf dem Land, Schützenfeste und einen großen Teil auch die Freiwillige Feuerwehr, ja. Also diese ganzen Strukturen, die eine große Rolle spielen in ländlichen Gebieten, kenne ich selber aus meiner Jugend, habe das dort auch wiedergefunden, auch im Osten, auch in ähnlicher Weise wie im Westen. Und habe aber auch viel recherchiert. Also ich war vielen, selber komme ich einfach aus Westdeutschland. Also ich musste viel dorthin fahren und auch viel mit Menschen aus dem Osten sprechen, um ansatzweise zu verstehen, wie es dort eben doch nochmal anders ist, als dort, wie ich es kenne im Westen.
Nun ist Nana praktisch im Cercle von dieser Katja Stölzl, der Bürgermeisterkandidatin. Und da gibt es dann schon so eine, ja, würde man sagen, so links-alternativ-grüne Szene in Grenzlitz. Ne? Da gibt es so ein schönes Café, da wird vegan gekocht und ausgeschenkt. Da treffen sich natürlich auch viele Migranten. Da ist sozusagen so eine kleine Blase im rechten Grenzlitz. Auf der anderen Seite ist dann so die Dumpfbackenkneipe oder so. Aber Nana hat mit allen zu tun. Und sie macht sich auch immer so ein bisschen lustig schaut doch, je länger sie da ist, mit so anderem Blick, bisschen auch auf diese grüne Szene, da spötteln sie dann so ein bisschen auch so über die Dinkel-Croissants mampfenden Öko-Omas in Entenschuhen. Ich weiß, ich habe immer gedacht, was sind denn Entenschuhe?
Um die Entenschuhe geht es in einem Kapitel tatsächlich viel. Das sind diese Schuhe, die viel Platz für Zehen lassen und vorne deswegen so rund sind. Nana macht sich drüber lustig, weil sie sagt, die wagen nichts, diese Schuhe. Ne? Also zurückhaltend, bloß kein Loch in die Luft stechen. Nana hat es natürlich, macht es sich auch ein bisschen leicht. Ne? Sie kommt von außen in diese Stadt rein als Coachin, gehört nirgendwo dazu. Das einerseits gefällt ihr das nicht. Sie versucht reinzukommen wirklich und das ist natürlich nicht so leicht, weil sie erstmal niemanden kennt. Aber sie hat es eben auch leicht, weil sie nicht dazu gehört. Sie kann sich eben in alle Richtungen lustig machen und im Laufe der Geschichte, im Laufe der Monate, die sie dort verbringt, merkt sie eben aber auch, also es ist was anderes, hier zu leben. Und dieses Milieu, dieses grüne Milieu, was sie erstmal, wo sie sich ein bisschen lustig macht, kennt sie ja auch aus der eigenen Jugend und auch aus Berlin, wie dieses Milieu aber dort auch kämpfen muss, um wirklich was aufzubauen, was nicht selbstverständlich schon da war und ist. Da gewinnt sie im Laufe der Zeit eben doch auch Respekt.
Und es wird natürlich auch immer kontrastiert mit dem, in Anführungszeichen, rechten Milieu, also auf Parteiveranstaltungen oder auf politischen Veranstaltungen in der Stadt. Und da läuft eben Nana immer wieder diesem Falk Schlosser über den Weg. Und da machen sie jetzt sogar so eine Art, ja, erotische Verwicklung draus. Mhm. Also der Falk Schlosser, der riecht nämlich irgendwie besonders gut oder vielmehr riecht er so, wie ihr früherer Freund gerochen hat. Und das zieht sie an und bringt sie wirklich manchmal so richtig in Verwirrung. Und da denkt man beim Lesen, na, verliebt sich da jetzt eine Linke in einen Rechten? Kommt da jetzt noch eventuell eine Liebesgeschichte zustande? Warum haben Sie das eigentlich so entschieden? Ja, also auch nicht nur olfaktorisch, sondern erotisch angelegt.
Ja, es ist witzig. Ich werde das immer gefragt, warum das erotisch ist. Also das Interessante ist, dass Nana ja erstmal auf Katja Stölzl steht, ne? Also auch da, wie sie ihre Haare trägt und diese starke Frau und immer perfekte blonde Frisur, perfekt, das Haar liegt perfekt. Sie wird angezogen einerseits von Stärke, ja, auf eine Art, also von Menschen, die brennen für ihre Sache, erstmal sowohl von Katja als auch von Falk, weil sie spürt, dieser Mann, der brennt auch für seine Sache, der meint das ernst. Der redet nicht einfach nur so taktisch daher, sondern der will auch wirklich wissen, was ist denn jetzt das beste Konzept für die Stadt? Ist es möglicherweise das Grüne, ja? Was wollen die denn? Oder ist wirklich das, was die Blauen, die Rechten wollen, das Beste? Das heißt, das zieht sie an, dieses Brennen für eine Sache, diese Energie. Und das macht sie, also das strahlt er körperlich eben auch aus, ja. Also wie er sitzt, dass er seine Schultern, die hängen nicht irgendwie, sondern ja, er trägt sie. Er gestaltet seinen Körper. Also er arbeitet ja auch dran, diese Stärke auszustrahlen.
Ja, ein ganzer Kerl.
Was sie aber dann zusammenbringt, also sie kommen ja nicht zusammen, ne? Aber was dazu führt, dass sie Nähe ineinander suchen, das ist ja beidseitig. Auch der Falk Schlosser sucht irgendwie Nähe in Nana. Ist interessanterweise was ganz anderes. Nicht diese Stärke, sondern auch die Verletztheit, die sie ineinander spüren.
Das ist auch wirklich sehr bewegend, wie Sie das schildern. Dieser Falk ist ein ehemaliger Soldat, der hat in Afghanistan gelebt und erzählt ihr auch davon. Er ist gleichzeitig ein ganz liebevoller Vater. Er kümmert sich um seine Tochter, die mit der gleichaltrigen Tochter der Grünen-Kandidatin in die Schule geht. Und es gibt einen ja richtig langen, über mehrere Seiten reichenden Monolog nachts am Küchentisch, wo Falk Schlosser eigentlich seine Geschichte erzählt und eben auch seinen Frust erzählt, wie das eben war, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und wenn man das liest, denkt man, ja Mensch, so ein netter Kerl. Und er hat doch ganz recht. Ja, das ist ja wirklich schlimm, was da so passiert ist. Und so wie er es erlebt hat in seiner Sozialisation, muss ihm das ja so vorkommen. Mhm. Also es gibt, und Nana sitzt da und sagt eigentlich gar nichts, sondern ist so hin und her gerissen zwischen ihren Empfindungen. Und ich glaube, das ist so, ihr Roman, wenn man ihn liest, ist man genauso als Leser so hin und her gerissen. Hey, es sind Menschen, natürlich sind es Menschen aber sie haben genau dieselben Ängste, dieselben Sorgen. Sie glauben nicht an den Klimawandel und haben deswegen ein viel entspannteres Leben. Also auch Nana sagt man so, ach, wäre das eigentlich schön, wenn ich nicht dran glauben könnte, könnte ich ins nächste Flugzeug steigen, überall hinreisen und mir keinen Kopf machen oder so. Also so dieses Hin und Her, man ist ja immer so hin und her gerissen.
Diese Zerrissenheit.
Ich habe mich gefragt, wie Sie das geschrieben haben. Mussten Sie da selber manchmal lachen oder mussten Sie sich selber manchmal so am Riemen reißen, dass es jetzt nicht zu verständnisvoll wird?
Also ich habe gelitten beim Schreiben, ganz ehrlich. Ja, also und nicht nur beim Schreiben, sondern auch, deswegen so kommt man ja auch zum Schreiben, durch diese Zerrissenheit, die ich selber erlebt habe. Also im Gespräch mit Leuten, die sehr konservativ sind und auch sehr rechts sind, und zu dieser Verwicklung komme ich gleich noch, habe ich gemerkt, dass mir da eine ganze Welt sich eröffnet, von der ich wirklich vorher auch wenig Ahnung hatte. Und dass manche dieser Punkte in dieser, Lebenswelt und Lebensperspektive von konservativen Menschen ich durchaus nachvollziehen kann, wenn sie mir erklärt werden. Sie sind nachvollziehbar. Genau wie Falk Schlosser hat einen Punkt, wenn er sagt, das ist eine Parlamentsarmee, die Bundeswehr, ihr schickt uns nach Afghanistan, wir kämpfen dort und bringen uns in Gefahr und dann kommen wir wieder und werden mit dem Arsch nicht angeguckt, weil ihr sagt, Soldaten finden wir irgendwie blöd. Ja, der hat einen Punkt. Und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig und das war mir auch wichtig im Roman zu zeigen, gleichzeitig ist in der AfD diese konservative Lebensperspektive, die man nachvollziehen kann, untrennbar wird sie gemischt mit Rassismus, mit sich überhöhen über andere. Mhm. Nicht einfach nur sich selber in der Lebensperspektive verteidigen, sondern überhöhen über andere. Und das ist eine toxische Mischung. Da war mir wichtig, dass man das versteht. Es ist beides gleichzeitig.
Also Nana ist genau in diesem Zwiespalt. Sie fährt eben auch zwischendurch wirklich auch natürlich in die Parade, aber manchmal ist sie auch still. Es gibt eine ganz perfide Szene, Frau Köster. Und zwar geht es da um die Schule. Die Kandidatin der Grünen, die hoch engagiert, schickt ihre Tochter, die bislang mit der von diesem Falk in derselben Klasse war, am Ende der Grundschulzeit auf eine weiterführende private Schule. Und Falk findet das empörend. Er sagt, ja, also das sieht man es mal wieder. Wenn es ums eigene geht, schicken die Multikulti-Freunde ihre Kids auf privilegierte Schulen, wo natürlich der Migrantenanteil sehr gering ist, während die Kinder der anderen Grenzlitze, also auch Falks, meine Elli geht in die Schule mit dem sehr hohen Migrantenanteil. Das ist also auch natürlich so eine, ja, so die Linksgrüne auch Lüge, die man sich selber so ins Leben holt, ne? Ja, dass man sagt, naja, das ist schon richtig mit der Migration, aber meine Kinder, die sollen in Schulen sitzen, wo doch mehr Deutsch gesprochen wird.
Naja, genau. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht politisch über die Stelle reden, weil ich glaube, da muss man ja an anderen Schrauben ansetzen, ja, da kann ich so, was eine individuelle Lebensentscheidung ist für das eigene Kind, ist ja nochmal was anderes. Das wird ja ausdiskutiert im Roman. Aber natürlich hat er da einen Punkt. Und das ist leider, muss ich sagen, auch eine Geschichte, die ich so tatsächlich erlebt habe. Und das tut natürlich weh, weil es da um Heuchelei geht. Und die gibt es, aber die gibt es auf allen Seiten, ne? Also das ist jetzt nicht nur die Grünen heucheln, die AfD-Leute heucheln auch ganz viel. Aber mir ging es darum, im persönlichen Kontakt, im echten Leben und jetzt nicht im Parlament beim drüber diskutieren, trifft das eben aufeinander und wird entlarvt. Und da geht es darum, dass man ehrlich miteinander spricht und ehrlich miteinander umgeht. Das ist eine ganz andere Ebene als journalistisches oder politisches Sprechen über den Rechtsruck.
Im Land der Wölfe. Der neue Roman von Elsa Köster ist jetzt in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Alles Gute dafür, Frau Köster. Und ja, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt ein Künstler, der uns als Comedy-Königin Beatrix mit lecker Mittagesse einst hoch verzückt hat, inzwischen vor allem aber als Bestseller-Autor unterwegs und erfolgreich ist, Harpe Kerkeling. Heute früh war er in unserem Programm in Studio 9 im Gespräch und hat schon von seinem neuen Buch erzählt. Gibt mir Zeit, meine Chronik der Ereignisse heißt es. Eine Geschichte privater Ahnenforschung der Familie Kerkeling, die weit zurück und wirklich tatsächlich in royale Gefilde führt. Das Buch erscheint heute auf den Tag und Tobias Wenzel hat es bereits gelesen und Harpe Kerkeling getroffen.
Es gibt so ein Ahnennetz, was uns umgibt und irgendwie macht das was mit uns,
sagt Harpe Kerkeling bei einem Treffen in Köln zu seinem neuen Buch »Gebt mir etwas Zeit«. Dort ist mehrfach von einer Ähnlichkeit zwischen ihm und einigen Vorfahren die Rede. Verblüffend erscheine mir die Ähnlichkeit zu diesem Herrn hier, sage ich und zeige dem Komiker auf einem Tablet das ursprünglich gemalte, aber von der KI veränderte Porträt des Amsterdamer Alchemisten Theodor Kerkring aus dem 17. Jahrhundert.
Ist ja schräg. Das ist ein Enkel von dem Gerrit Kerkeling, meinem 11. Großvater. Und das ist eine Nebenlinie, das ist mein Onkel. Und da haben sie freundlicherweise mein Gesicht reingepackt. Das sieht irre aus. Da brauche ich eine Kopie von, das kommt bei mir ins Wohnzimmer.
Vom Alchemisten über den Großhändler bis zum verkappten Bordellbesitzer. Harpe Kerkeling hat durch den DNA-Test eines Genealogieportals und durch die Recherche in Archiven viel über seine niederländischen Vorfahren väterlicherseits gelernt. Im Buch geht es allgemein um Zugehörigkeit. Und so schildert der Autor auch, wie er Mitte der 80er darunter leidet, seine Homosexualität verbergen zu müssen. Seine ersten 2 Jahre im Showbusiness als Moderator und Komiker der vom WDR produzierten Fernsehsendung Känguru habe er deshalb vor allem als Horrortrip empfunden.
Es geht um Redakteure, die mir das damals nahegelegt haben, um eine möglichst glatte, lupenreine Karriere hinzulegen, mir doch eine Liaison mit einer Frau anzudichten. Das wäre wohl das Beste gewesen. Aber die Frau, die dafür ins Visier genommen wurde und ich, haben uns dann dagegen entschieden und sind stattdessen beste Freunde fürs Leben geworden.
Regelmäßig reist Kerkeling damals ins viel liberalere Amsterdam, um sich frei zu fühlen. Dort verliebt er sich mit 23 in den Niederländer Duncan. Die innige Liebe ist aber nur von kurzer Dauer, denn bei Duncan wird AIDS diagnostiziert. Als Harpe Kerkeling das am Telefon erfährt, macht er sich sofort auf den Weg zu ihm nach Amsterdam.
In einer Seitenstraße, einen knappen Kilometer von Duncans Haus entfernt, halte ich mitten auf der Straße an. Ich steige aus, atme die eiskalte Januarluft, trommle auf das Autodach und schreie aus Leibeskräften zum Himmel: Warum tust du uns das an? Was willst du von mir?
Duncan stirbt.
Es hat mich Mut gekostet, darüber zu schreiben, weil das ist natürlich sehr privat.
Als Leser leidet man mit dem Autor mit, er freut sich aber auch an Skurrilem. Letzteres besonders in den Kapiteln über Kerkelings Oma Bertha, bei der er nach dem Suizid seiner Mutter aufwächst. Erst ihre Demenz öffnet die Türen zum lange gehüteten Geheimnis ihrer Abstammung. Als Kind fiel Kerkeling auf, dass Herzog Edward von Kent Oma Bertha verblüffend ähnlich sah.
Und das habe ich meiner Großmutter als Kind gesagt. Und dann ist sie puterrot angelaufen, hahaha, und hat darüber nicht weiter reden wollen. Und dann hat sich eben im Rahmen dieser Forschung herausgestellt, dass diese Ähnlichkeit kein Zufall ist. Und dass meine Großmutter tatsächlich ein uneheliches Kind von König Edward VII. Ist, der eine Liebschaft hatte mit meiner Urgroßmutter, Oma Agnes Sattler, aus Marienbad. Und aus diesem Spusi, aus diesem Techtelmechtel ist meine Großmutter hervorgegangen.
Unfassbar. Damit wäre Edward VII. H.P. Kerkelings Urgroßvater und Königin Victoria seine Ururgroßmutter.
Will Kerkeling jetzt König werden?
Fragt Kerkeling im Buch. Gute Frage. Will er?
Also, meine Großmutter ist bedauerlicherweise nicht adelig. Von rechts wegen müsste sie es sein. Aber meine Großmutter fällt aus der Thronfolge allein schon deshalb raus, weil sie Katholikin war, weil sie unehelich war, weil sie mit einem strammen Kommunisten verheiratet war. Wäre sie in der Thronfolge gewesen, dann wäre ich heute in etwa auf Platz 111. Ob ich König werden will? Ja, aber ich werd's nicht.
Wenn nicht König, dann vielleicht Alchemist? Frage ich und deute auf das Tablet mit dem Porträt des Alchemisten Theodor Kerkring mit dem Gesicht des Komikers.
Naja, das, was ich da mache, ist ja so ein bisschen Alchemie. Allein, dass man innerhalb von 4 Monaten in einen Stammbaum 40.000 Menschen setzen kann, das hätte damals im 17. Jahrhundert, hätte man gesagt, das ist Magie oder Alchemie. Insofern bin ich Alchemist.
Habe Kerkeling über sich und sein neues Buch Gib mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse, erschienen im Piper Verlag. Ab heute ist es im Handel ziemlich umfangreich, fast 400 Seiten für 24 €. Und wie es sich für einen prospektiven Bestseller gehört, gibt es zeitgleich auch schon das Hörbuch, natürlich von ihm selbst gelesen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute zu einem Klassikerautor aus Großbritannien, Aldous Huxley. Automatisch verknüpft man und ausschließlich oft nur mit seiner Jahrhundertdystopie diesen Autor Schöne neue Welt. Ist ein bisschen ungerecht, weil er als Schriftsteller viel mehr konnte in einem großen, weitgespannten Werk, wozu auch Reiseberichte zählen. Aldous Huxley war viel und begeistert unterwegs und jetzt können wir zum ersten Mal auf Deutsch davon lesen. Along the Road, Aufzeichnung eines Reisenden heißt der Band. Unsere Kritikerin Bettina Baltschew ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, Joachim Scholl.
Aldous Huxley ist 1894 geboren, 1963 gestorben. Dieser Band, der stammt nun aus dem Jahr 1925. Im Original heißt er Notes and Essays of a Tourist. Was war er denn für ein Tourist in dieser Zeit, der Mr. Huxley?
Ja, das ist interessant, dass Aldous Huxley sich in der Originalausgabe selbst als Tourist bezeichnet, denn das klingt ja heutzutage eher nach Pauschalreise, nach EasyJet. Deshalb ist es im deutschen Titel vermutlich auch der Tourist zu einem Reisenden geworden. Und aus heutiger Perspektive passt das vielleicht auch ein bisschen besser, denn wir haben es bei Aldous Huxley mit einem kultivierten Engländer zu tun, einem Gentleman, der durch Europa reist, der sich für Kunst und Architektur interessiert, das alles sehr detailreich beschreibt und dabei zugleich die ersten Auswüchse des modernen Massentourismus mit in den Blick nimmt. Mhm. Gleich der erste Essay seines Buches ist zum Beispiel mit dem für einen Reisenden doch durchaus provokativen Titel überschrieben, warum nicht lieber zu Hause bleiben? Mhm. Ja, und Huxley merkt darin an, dass Reisen bereits Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Art Konvention geworden ist. Die Menschen tun es, weil sie dazugehören wollen und Huxley fragt sich, ob sie denn tatsächlich ihr Glück finden auf Reisen und er behauptet, dass er auf Beerdigungen schon fröhlichere Gesichter gesehen hat als auf dem Markusplatz in Venedig.
Ja, wo ist er denn überall und vielleicht auch am liebsten hingereist?
Ja, ich habe den Markusplatz gerade erwähnt und in der Tat
Italien.
Ist Aldous Huxley natürlich vor allem im Süden Europas unterwegs. Italien hat es ihm angetan, wie so vielen und er hat dort auch ab 1921 einige Zeit gelebt. Doch man liest in Along the Road eben keine klassischen Reisebeschreibung. Er lässt sich Huxley immer wieder von dem, was er sieht und erlebt, zu längeren Ausführungen über Kunst und Literatur oder scheinbar Nebensächliches verführen. So wenn er zum Beispiel wortreich über Sonnenbrillen schreibt, denen er eine Funktion zubilligt, die weit über den Schutz vor grellem Licht hinausgeht. Da schreibt er nämlich zum Beispiel darüber, dass grüne Brillengläser öde Landschaften in ein mildes Licht tauchen würden und auch das Meer würde mit einer grünen Brille schöner leuchten.
Ich stelle mir gerade vor, wie er so am Markusplatz an so einem Stand steht, wo Sonnenbrillen hängen, obwohl 1925 kann man sich das noch nicht so richtig vorstellen.
Ja, ja.
Ist es denn literarisch? Ich meine, wenn man den Namen Aldous Huxley hört, denkt man natürlich wirklich auch an seine Romane und an sein literarisches Werk oder so. Dann liest man das ja anders, ne? Als wenn es jetzt einfach nur ein Gentleman-Reisender aus dem frühen 20. Jahrhundert wäre.
Naja, also ich kann kurz beschreiben, wie das Buch geschrieben ist. Es sind 4 Kapitel und ich habe es gerade schon gesagt, das ist natürlich sehr ein literarischer Ton. Es sind keine klassischen Reisebeschreibungen, das ist kein Reiseführer. Und diese 4 Kapitel, die fassen das eigentlich ganz gut zusammen, was er da macht. Da geht es einmal um Grundsätzliches zum Reisen. Da fallen dann auch diese traurigen Touristen drunter, die ich gerade erwähnt habe. Dann geht es um Orte und die liegen, wie gesagt, vor allem in Italien. Einmal unterbricht er die Kette und reist kurz mal nach Holland. Ein Kapitel handelt über Kunstwerke und eines von beiläufigen. Und da kommt dann auch wieder der Schriftsteller durch, denn Huxley schreibt ja zum Beispiel über Arbeit und Freizeit und das ist ja dann gar nicht so beiläufig. Hier wagt Aldous Huxley nämlich auch einen Blick in die Zukunft, das wird er ja später dann auch nochmal machen, also seiner Zukunft, nicht unserer. Er stellt sich dann nämlich Menschen vor, die dank Industrialisierung über sehr viel Zeit und Muße verfügen und er fragt sich wiederum, was diese Menschen wohl mit der gewonnenen Zeit anfangen und seine Befürchtungen sind dann doch sehr düster, aber zutreffend. Er meint nämlich, dass die Menschen zwar mehr Muße haben werden, das ist ja auch so, aber sie werden sich mit billigen Kommunikationsmitteln und, Achtung, Funktelefonen beschäftigen und die werden sie in Langeweile und Depression stürzen. Das steht in diesem Buch und das kommt einem doch ziemlich bekannt vor. Also Along the Road handelt weniger vom Reisen für sich als an sich und deshalb lohnt sich die Lektüre auch 100 Jahre nach der Erstausgabe.
Da hat er sozusagen schon die Handys im Kopf gehabt, die dann in der schönen neuen Welt ja wirklich tatsächlich vorkommen.
Also,
ich musste, Frau Beltschew, und wie ist denn so der Erzählton? Ich musste dem Zusammenhang so an einen anderen Zeitgenossen denken, von Aldous Huxley, D.H. Lawrence. Da, von dem gibt es auch Reise-Essays und oh Gott, die sind so bierernst und humorlos. Ja. Das hört sich jetzt, so wie Sie erzählen, nicht an. Das ist doch eher ein bisschen schnurrig britisch. Ja. Liest man das gerne?
Also man liest das gerne. Das ist humorlos ist Aldous Huxley ganz und gar nicht. Mhm. Das ist immer dieser leicht ironische Unterton, der dem Text eine schöne Leichtigkeit verleiht. Wenn sich Huxley zum Beispiel auch fragt, warum es nordeuropäische Städter im Urlaub so dringend aufs Land zieht, dann stellt er unter anderem fest, und ich zitiere das mal, die abgehärteten Holländer kampieren zu ihrem Vergnügen. Über Norddeutschland muss man nicht mehr wissen, als dass es sich um die Heimat der Wandervögel handelt. Und was Skandinavien betrifft, man weiß ja, dass es diesseits der Tropen keine andere Weltgegend gibt, in der sich die Menschen so begeistert ihrer Kleidung entledigen. Also das ist ungefähr der Tonfall, in dem Aldous Huxley schreibt. Es ist unterhaltsam, gleichzeitig klug, weltwissend und eben auch 2024 überhaupt nicht überholt oder angestaubt.
Aldous Huxley, Along the Road, Aufzeichnung eines Reisenden. Jetzt erstmals auf Deutsch, übersetzt von Willi Winkler, erschienen im Rowohlt Verlag mit 288 Seiten für 25 Euro. Bettina Baltschew hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen.
Ja, sehr
gerne. Mehr zum Buch wie immer auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt kommen wir zu schönen Menschen und schönen Landschaften in einer rundum funktionierenden Liebesgeschichte. So hat einmal eine Fernsehherstellungsleiterin das Erfolgsrezept der ZDF-Verfilmungen von Rosamunde Pilcher beschrieben, der britischen Bestseller-Autorin mit weltweit 60 Millionen Büchern verkauften, gehört sie zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen aller Zeiten. 2019 ist sie gestorben in hohem Alter. Am vergangenen Sonntag hat sich ihr 100. Geburtstag gejährt und wir sind jetzt mit einer Autorin verbunden, die auch für die immense Popularität von Rosamunde Pilcher in Deutschland mitgesorgt hat. Die Schriftstellerin, Dramaturgin und Drehbuchautorin Christiane Sattlow, die etliche Stoffe für das Fernsehen umgesetzt hat. Hallo, guten Tag, Frau Sattlow.
Guten Tag.
Rosamunde Pilcher hat ja ganz spät ihren Durchbruch gehabt als Schriftstellerin in den 80er Jahren mit dem 800-Seiten-Roman Die Muschelsucherin. Frau Pilcher war damals schon 63, war dann sofort ein weltweiter Bestseller und dann ging es gerade so weiter. Sie, Frau Sattlow, waren damals noch jung. Wann sind Sie denn einmal auf Rosamunde Pilcher zum ersten Mal gestoßen, haben das erste Mal ein Buch von ihr gelesen?
Ach, ich glaube, also ich war tatsächlich auch schon etwas älter und bin auf die Rosamunde Pilcher deswegen gestoßen, weil ich den Erfolg im Fernsehen gesehen habe und dachte, okay, da muss ich jetzt mal reingucken, was das eigentlich für eine Frau ist und was die schreibt und habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich ja ein paar Drehbücher für die Filme geschrieben.
Ich meine, Sie waren ja noch vor Ihrer Rosamunde Pilcher Drehbuchzeit eine arrivierte Autorin, haben eine super erfolgreiche Adelsserie geschrieben, Anfang der 90er, von der Kritik natürlich höhnisch verrissen, Schloss Hohenstein war Ihnen vermutlich genauso schnuppe wie Frau Pilcher, der man ja auch immer Trivialität vorgeworfen hat.
Also ich glaube tatsächlich, dass Frau Pilcher deutlich gelassener war als ich, weil also ich habe mich schon geärgert, dass ein großer Erfolg zwar da ist, aber immerhin, ja, aber es ist ja eigentlich, es ist ja Kitsch. Also eigentlich kann man das ja nicht anschauen. Aber wenn man dann rumgefragt hat oder beziehungsweise wenn jemand sagte, okay, das ist jetzt also Frau Sattlow, die hat das und das geschrieben. Ach so, das habe ich auch gesehen. Also stellte sich dann raus, dass viele, die schimpfen, das trotzdem gucken.
1996 haben Sie Ihr erstes Rosamunde Pilcher Drehbuch geschrieben, wie Sie mir verraten haben. Wie war das denn? Worauf kam es denn da an?
Ach, in dem Fall war es sogar fast eine Krimi-Geschichte, weil der Held Der Professor, der hatte ein Geheimnis. Also, und unsere Heldin, das war damals Maria Furtwängler, die das spielte, die verliebte sich als Witwe in ihn und musste erstmal sein Geheimnis und seine Düsternis irgendwie auflösen, die er sich um die Seele gebastelt hatte, weil er auch so ein trauriger Mensch war. Also ich fand es eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil es zwei relativ erwachsene und verzweifelte Menschen waren, die durch die Liebe zueinander gefunden haben.
Es heißt ja immer, Frau Pilcher hätte sich sehr für die Verfilmung ihrer Stoffe interessiert. Hatten Sie eigentlich mal persönlichen Kontakt zu ihr?
Ich habe sie tatsächlich einmal getroffen, aber nicht im Rahmen einer Drehbuchbesprechung oder so, sondern das war irgendwie ein kleines Event. Da bin ich ihr vorgestellt worden und wir haben vielleicht 4 Sätze oder 5 geredet. Und ich war sehr beeindruckt und das war es auch. Also ich meine, ich weiß nicht genau, wie sehr sie sich inhaltlich dafür interessiert hat, was da passiert ist. Sie hat sich sehr gefreut über diesen großen Erfolg und es hat ihr auch gefallen, was da draus gemacht worden ist. Aber sie hat nicht reingeredet.
Ja, ich meine, ich möchte nicht wissen, wie hoch die Tantiemen waren, die sie sozusagen aus Deutschland immer bekommen hat, über 30 Jahre lang. Aber weil Sie sagten, Sie waren sehr beeindruckt. Was war denn so beeindruckend? Ich meine, sie soll ja so eine resolute, kernige Lady gewesen sein, ne?
Ja, das war sie natürlich in diesem Fall, auf diesem Event nicht unbedingt. Aber sie war, also sie ruhte so in sich. Sie war freundlich, sie war gelassen, sie sprach mit den Menschen und sie hatte keinerlei Allüren. Und das hat mir wirklich imponiert.
Mhm. Frau Sattler, Sie haben mir gestern einen Nachruf geschickt, den Sie 2019 für die Bild-Zeitung geschrieben haben, als Rosamunde Pilcher starb. Es ist ein wirklich zauberhafter Text. Man will danach sofort zu den Romanen greifen. Aber es soll ja Leute geben, die sowas nicht brauchen. Das ist ein Satz von Ihnen in dem Text. Und ich gebe zu, dass ich genauso einer bin. Also dieser ganze Schmonz ist von Herzschmerzen. Am Ende kriegt da die Grete ihren Hans, der netterweise noch ein Lord ist und im Schloss wohnt. Ich brauche das eigentlich nicht. Aber solche Leute wie mich, denen entgeht was, sagen Sie, und die bedauern Sie auch sogar ein bisschen. Warum?
Also ich tatsächlich glaube ich, dass kaum jemand sagen kann, er kann auf Liebe verzichten in seinem Leben und auf Zuneigung und auf schöne Dinge. Vielleicht muss es dann nicht die Frau Pilcher sein, die das ihm nahe bringt oder ihr nahe bringt. Aber ich finde es schon schade, wenn man eigentlich von sich denkt, dass man keine Gefühle haben darf. Das finde ich schon bedauerlich.
Naja, ich meine, Gefühle und Liebe oder so, das hat ja jeder Mensch. Diese Frage ist, wie die ästhetische, literarische Umsetzung ist. Ob es eben sozusagen wie im Lore-Roman ist oder ob es ein bisschen differenzierter ist. Aber vielleicht tue ich da auch schon wieder der Rosamunde Pilcher Unrecht.
Ach, wissen Sie, wie trivial ist es denn? Hm. Mann trifft Frau, sie verlieben sich und dann verkrachen sie sich und alle sind traurig. Ja, meine Güte, das ist das Leben. Ich meine, Herr Brecht hat gesagt, man soll den jungen Werther, die Leiden des jungen Werther nicht mehr in der Schule lesen, weil es Kitsch sei. Nun, also, das hat Herr Goethe geschrieben.
Stimmt
und nicht Frau Pilcher. Also, und wenn ich genau hingucke, ist natürlich Romeo und Julia auch Kitsch. Also die armen, armen jungen Leute, die sich nicht kriegen, weil die Eltern dagegen sind. So, also.
Aber mal was anderes, Frau Sattler. Ich meine, seit 1993 läuft nun im deutschen Fernsehen diese Wahnsinnserfolgsgeschichte. Ich glaube ich, 172 Verfilmungen, wobei interessanterweise es wirklich eher die Kurzgeschichten sind als die großen Romane. Ne? Sie haben auch die 15 Drehbücher, die Sie geschrieben haben, meistens an Kurzgeschichten angelehnt. Ich meine, viele dieser Geschichten, die spielen in den 50er, 60er, 70er Jahren und das sind dann aber auch so traditionelle Settings. Die Frauen schmeißen den Haushalt, die Männer arbeiten in London. Das muss ja eigentlich vor 30 Jahren schon im TV total bieder gewirkt haben. Wie erklären Sie sich denn, dass das so ein wahnsinns ungebrochener Erfolg ist?
Also tatsächlich, das eine ist natürlich die Sehnsucht nach Harmonie. Ganz einfach. Also da brauchen wir auch gar nicht weiter drum rumzureden. Das ist das eine. Das andere sind natürlich die schönen Landschaften. Und im Übrigen stimmt es natürlich dann doch nicht. Also diese Frauen, die mögen vielleicht in einigen Kurzgeschichten bei Frau Pilcher noch am Herd gestanden haben. Die meisten Frauen in diesen Filmen sind berufstätig. Die sitzen nicht da und warten auf den Prinzen. Die haben irgendwie schreckliche Dinge erlebt oder wünschen sich schöne Dinge. Aber die sitzen nicht mehr da und warten auf den Prinzen, sondern sie kämpfen auch. Und ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich die Frauen, das weibliche Publikum auch mag, und begeistert, dass die Ja, eben, dass diese Frauen tatsächlich aktiv werden. Die sitzen nicht rum und warten auf den Prinz. Das ist falsch.
2018 haben Sie letztmals einen Stoff bearbeitet, wenn ich es richtig gelesen habe. Da geht es doch tatsächlich auch um eine schwule Liebesgeschichte. Also war Rosamunde Pilcher doch moderner als so ein doofer James-Joyce-Leser, wie ich es wahrhaben will.
Möglicherweise. Also war sie moderner. Ich weiß nicht, ob man das modern will, aber sie hat tatsächlich die Strömungen der Zeit schon mitbekommen. Also sie saß nicht da in ihrem Wolkenkuckucksheim und hat gesagt, also es ist alles wie bei Aschenbrödel und das Schloss und der Lord. So war sie ganz bestimmt nicht. Sie kriegte das schon mit und schrieb das auch nieder.
Wie ist es eigentlich so mit der Altersstruktur vielleicht? Es gibt ja momentan wirklich auf dem Buchmarkt so einen Romance-Boom. Ne? Die Bücher sehen auch so ganz aus, ganz für junge Leserinnen-Schichten meistens natürlich geschrieben. Und bei Rosamunde Pilcher denkt man, naja, das schenke ich vielleicht doch lieber meiner Schwiegermutter oder so. Ist vielleicht auch ganz falsch. War sie eigentlich so eine Eisbrecherin für diese Literatur oder hat sich da was ganz anderes ergeben? Gucken viele junge Leute diese Filme eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich kenne die Struktur tatsächlich nicht. Ich glaube, dass junge Leute sowieso nicht mehr Fernsehen.
Okay, ja gut.
So, aber ich meine, wenn ich mir anschaue, was bei den Streamingdiensten läuft, da ist ganz viel Liebe dabei. Also ich meine, Liebesgeschichten in unterschiedlichsten Formen. Und wenn es der Vampir ist, sind letzten Endes nicht totzukriegen.
Ich meine, Sie sind ja auch eine sehr erfolgreiche Romanautorin als Inga Lindström. Sie haben damals schon angefangen, bevor Sie noch Rosamunde Pilcher trafen. Aber ist sie so ein bisschen was wie ein Role Model gewesen für Sie auch?
Also ich meine, gut, meine Geschichten spielen in Schweden, da gibt es keine Lords und relativ wenig Herrenhäuser. Das sind tatsächlich, würde ich sagen, letzten Endes moderne junge Frauen. Und wie gesagt, ich sage es auch gerne nochmal. Also Liebe lässt sich einfach nicht leugnen und die Sehnsucht nach Liebe schon gleich gar nicht. Und ich ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, die Leute würden sich damit beschäftigen, als mit irgendwelchen blöden Kriegsspielen.
Rosamunde Pilcher schuf Träume für Menschen in einer immer grausamer werdenden Welt. Mit diesem schönen Satz von Ihnen, Frau Sattlow, über Rosamunde Pilcher schicken wir einen Gruß nach Cornwall zum 100. Geburtstag. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.